Schlag doch das Johannesevangelium auf, Kapitel 4. Wir haben einen langen Text, aber ich werde nicht Vers für Vers alles auslegen. Ich merke gerade, dass es auch passt nochmal zu dem, was wir gerade gehört haben. Johannes 4, ich lese da die ganze Geschichte bis 42 und ich lese nach der Basisbibel vor. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern nur seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er Samarien durchqueren. Unterwegs kam er nach Sychar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, also Mittagszeit. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, du bist ein Jude und ich eine Samariterin, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, du hast nicht mal einen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher willst du das Quellwasser nehmen? Bist du etwa bedeutender als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus ihr, wer von diesem Wasser hier trinkt, bekommt wieder Durst. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du schon verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da sagte Jesus, glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt aus dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie vom Heiligen Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist, und wer ihn anbetet, muss dazu vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Man muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, man nennt ihn auch Christus, wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete, ich bin es, ich, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und lief in den Ort. Sie sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Inzwischen drängten ihn die Jünger: Rabbi, iss etwas. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Da fragten die Jünger einander: Hat jemand ihm zu essen gebracht? Jesus sagte zu ihnen: Gott hat mich gesandt. Ich erfülle seinen Willen und vollende sein Werk. Das ist meine Nahrung. Sagt ihr nicht auch, in 4 Monaten ist Erntezeit? Seht doch, ich sage euch, macht die Augen auf und schaut euch die Felder an. Sie sind schon reif für die Ernte. Wer die Ernte einbringt, erhält seinen Lohn. Er sammelt die Frucht für das ewige Leben. Derjenige, der sät und derjenige, der erntet, sollen sich miteinander freuen. In diesem Fall trifft das Sprichwort zu: Einer sät und ein anderer erntet. Denn ich habe euch ausgesandt, um dort zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich abgemüht und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samariter aus dem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn: Bleibe bei uns. So blieb er 2 Tage dort. Da kamen noch viele mehr zum Glauben an Jesus wegen seiner Worte. Sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter der Welt. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, der du hier mit der Frau und mit den anderen umgehst. Wir danken dir für deine Klarheit, mit der du Offenbarung bringst in das Leben dieser Frau hinein und auch in unser Leben. Und Herr, wir beten darum, dass du Offenbarung in unser Leben bringst, dass du zu uns redest. Amen. Ich finde es faszinierend, wie Jesus Menschen begegnet und wie er ihnen wirklich begegnet. Er ist auf der Durchreise, er ist müde. Übrigens, der Sohn Gottes war müde. Er hat nicht so getan, um extra, um sie da jetzt abzupassen und so, und eigentlich schwebte er so über allem, sondern er war wirklich müde und durstig und hungrig. Und er begegnet dieser Frau. Ich kenne das so von mir, ich rutsche dann so durch, ich muss was einkaufen und denke, hoffentlich treffe ich keinen, den ich kenne. Wenn ich dich dann getroffen habe bei so einer Situation, tut mir leid. Ja, aber irgendwie schnell durch und wieder heim. Und er ist bereit. Das neulich zitiert von der Heidi Baker, die in Mosambik arbeitet: Stop for the one. Für den einen anhalten. Auch wenn du eigentlich ganz woanders unterwegs bist. Jesus nimmt sich Zeit für den Einzelnen. Und aus ganz alltäglichen Situationen werden lebensverändernde Momente. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Spezialität von Jesus. Er sagt ja zu seinen Jüngern nach Ostern: Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich glaube deshalb, so wie Jesus dieser Frau begegnet, das ist ein Bild dafür, wie wir als Einzelne und wie wir als Gemeinde auch Menschen in dieser Welt begegnen können, begegnen sollen. Und genau, ich komme zum ersten Vers. Nein, ich will ein paar Motive rausziehen und anschauen und sehr auf uns beziehen. Das erste haben wir heute schon ein bisschen gefeiert: Gemeinde überwindet Grenzen. Jesus ist unterwegs von Judäa, also im Süden, um Jerusalem rum, nach Galiläa im Norden. Und der direkte Weg führt durch Samaria. Samarien, eine Provinz. Das war früher das Nordreich Israel im Alten Testament. Und das gehörte nicht so richtig dazu. Die hatten irgendwann, als Israel dann geteilt wurde, in 1000 Jahre vor Jesus, hatten die ihren eigenen Tempel da gebaut, ihren eigenen Kult gestartet, aus politischen Gründen zunächst mal, hatten das ein bisschen gemixt. Und auch ethnisch war das eine gemischte Bevölkerung, jüdischer Anteil und nicht jüdischer Anteil. Und deshalb haben die Juden gesagt, die gehören gar nicht zu uns. Wir haben gelesen, die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Ihr gehört nicht zu uns. Und viele fromme Juden in der Zeit haben einen riesen Umweg gemacht, wenn sie also von Judäa nach Galiläa wollten oder umgekehrt, dann einmal über den Jordan, dann außenrum sozusagen und dann nach Galiläa rein. War zwar auch heidnisch, aber anscheinend nicht so schlimm wie Samaria. Und Jesus marschiert mittendurch. Er überwindet hier die Grenzen zunächst mal ganz praktisch und wählt diesen Weg zu Menschen, von denen ihn viel trennt. Und dann lässt er sich mit dieser Frau sehen, mit zweifelhaftem Lebenswandel. Er bittet sie um Wasser. Das hätte, wenn er dann Wasser von ihr getrunken hätte, wäre er nach jüdischer Sicht unrein geworden. Und er nutzt diese Gelegenheit, um seine Wahrheit, um seine Liebe auch in Samaria auszubreiten. Um Menschen zu berühren, um Menschen zu verwandeln. Jesus überwindet Grenzen, das geht natürlich tiefer. Da ist so eine Grenze zwischen Judäa und Samaria, das kleinste Problem. Er hat die Grenze überwunden, wir haben schon davon gesprochen, zwischen uns und Gott. Die Trennung, die da war, hat er abgerissen. Der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste von der Außenwelt getrennt hat, ist in der Stunde seines Todes zerrissen. Nicht wie von Geisterhand, sondern wie von Gottes Hand. Wir können zu ihm kommen. Jesus hat sich auf den Weg zu uns gemacht. Er hat sich Hände, Füße schmutzig gemacht und hat sich selbst hingegeben. Und wenn er diese Grenze überwunden hat, dann dürfen menschengemachte Grenzen für uns eigentlich keine Rolle mehr spielen. Da können wir nicht mehr sagen, okay, ja, Trennung zwischen Gott und Mensch ist zwar aufgehoben, das ist nicht mehr so ein Problem, aber die Trennung zwischen mir und dir, die ist unüberwindbar. Sag mal, wie kann das sein? Ich glaube, es ist unsere Berufung als Gemeinde, Grenzen zu überwinden. Soziale Grenzen, kulturelle Grenzen, politische Grenzen. Wir sind eins dadurch, dass wir zu Jesus Christus gehören, ganz egal, wo wir herkommen, was wir sonst machen, was wir gemacht haben, welcher Subkultur, in welchem Milieu wir zu Hause sind, was wir für Musik hören und so weiter. Wir sind eins und wir wollen das leben und wir wollen das demonstrieren. Es gibt so einen Ansatz, dass gesagt wird, für jede Subgruppe muss eine eigene Gemeinde gegründet werden. Also eine für junge Kreative und eine für Dortmunder, eine für Besserverdienende, eine für Volksmusikfreunde, eine für Konservative, eine für Kambodschaner und so weiter. Gleich und gleich gesellt sich gern. Klar, da weiß man, welche Musik man anmacht. Aber das Evangelium, die frohe Botschaft, besteht gerade darin, dass Christus unser Friede ist, wie Paulus sagt, aus beidem eins gemacht hat. Die Trennung aufgehoben hat zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Das war im Epheserbrief, wo Paulus das sagt, war das die Trennung zwischen Juden und Heidenchristen. Und ja, heute haben wir viele Trennungen, die Jesus überwindet. Und ich glaube, wenn unsere Gemeinde das abbildet, in unserer Zusammensetzung, in unserem Umgang miteinander, ist ja nicht nur, wer hier sitzt, sondern auch, wie wir einander wahrnehmen, wie wir miteinander umgehen, mit Menschen, die dazukommen, dann spricht das lauter als jede Predigt. Und wenn wir uns unter uns wieder Mauern aufziehen, umgekehrt, dann spricht das auch lauter als jede Predigt. Kannst du hinterher predigen, was du willst. Gesehen wird, das sind Leute, die Grenzen aus. Gemeinde überwindet Grenzen. Die überwindet hier auch religiöse Grenzen. Nicht in dem Sinn, dass die Wahrheit vernebelt wird. Ist ja auch ein beliebter Weg heute. Also wir bekennen uns klar zu Jesus. Jesus ist selbst da überhaupt nicht tolerant. Übrigens habt ihr das gemerkt. Ihr wisst gar nicht, was ihr anbetet, sagt er zu der Frau. Und wir wissen, was wir anbeten. Das ist so in so einem Treffen in der Evangelischen Akademie, interreligiöser Dialog, wäre das ein Gesprächskiller. Er ist da sehr straight und wir dürfen auch sehr straight sein. Aber es ist die Frage, wie begegne ich dem Menschen? Begegne ich ihm mit Angst? Mit Ablehnung? Mit Herablassung? Wie kann man nur sowas glauben? Oder begegne ich ihm mit Respekt, mit Wertschätzung, mit der Liebe Jesu? Auch wenn er sich noch nicht für unseren Glauben interessiert, auch wenn er an UFOs glaubt oder an sonst irgendwas. Es gibt, ich vermute, dass ich es nicht übertreibe, Millionen, mindestens Hunderttausende von Menschen in Deutschland, die aus anderen Kulturkreisen gekommen sind, muslimischen Glauben haben oder anderen Glauben, die noch nie bei einem Christen zu Hause waren. Die auch noch nie einen Christen bei sich zu Hause hatten. Und nicht, weil das alles gefährliche Terroristen sind. Einfach, weil sie niemand eingeladen hat. weil sie nicht auf die Idee gekommen sind, dass der andere sich einladen lässt. Ich denke manchmal, wenn wir Christen die Hälfte der Energie, die wir aufwenden, um uns aufzuregen über Islam und alles Mögliche, einsetzen würden, zu unseren Nachbarn zu gehen, wäre viel getan. Interessant übrigens, wir sind immer in der Haltung, okay, wir wollen anderen dienen, wir wollen anderen helfen, wir wollen für andere da sein, das ist auch gut so. Aber manchmal gehört auch dazu, dass wir uns dienen lassen. Jesus geht zu, ja, spricht diese Frau an und sagt nicht zu ihr übrigens, ich habe was für dich. Sondern sagt, gib mir Wasser zu trinken, bitte. Und das war, wie gesagt, nicht einfach irgendein Spruch, den er im Evangelisationsseminar gelernt hat, sondern er hatte wirklich Durst. Er hatte ein echtes, er war müde, er hockte da einfach, weil er fertig war. Er hatte ein echtes Bedürfnis. Und ich glaube, das kann auch Brücken bauen. Sagen, kannst du mir mal helfen? Nicht denken, ich bin doch Christ, ich muss immer der sein, der gibt, gibt, gibt. Und wir dürfen auch empfangen. Mich hat das berührt gestern, waren wir auf einer Trauerfeier und da war Familie, türkische Familie nehme ich an, die in dem Trauerhaus gedient hat, die da Essen gebracht hat, Nachbarn. Und bei der Trauerfeier wurde so klar von Jesus gesprochen, vom Evangelium gesprochen. Und durch diesen nachbarschaftlichen Kontakt haben sie davon gehört. Hat mich sehr berührt. Gemeinde überwindet Grenzen. Auch geografisch übrigens will ich nur kurz sagen. Also, natürlich ist eine Ortsgemeinde eine Ortsgemeinde. Das Ort definiert sich dann von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich weiträumig. Wir haben ja eher ein großes Einzugsgebiet. Aber in jedem Fall sind wir gefragt, über den Tellerrand zu schauen. Also, wir haben hier Gemeinde gegründet vor 12 Jahren und jetzt freuen wir uns, dass es uns gibt. Aber ich glaube, Gott wird uns immer wieder rufen, auch Mitarbeiter zu senden, Mittel zu senden, damit sich das Reich Gottes woanders ausbreitet. Da habe ich für Michael hier gebetet, von ihm gehört, der ja diesen Auftrag sieht, in Frankfurt Jesus zu dienen, auf der Straße. Und sagen, ja wieso, der kann doch auch hier auf die Straße gehen. Aber Gott hat ihm diese Stadt gezeigt. Und wir stehen hinter ihm und wollen ihn segnen und für ihn beten. Ja, sind wir bereit, da Mittel freizusetzen, dass neue Gemeinden entstehen, hier im Umkreis. Stadt Allendorf, Gießen, Kassel. Oder noch weiter in die Weltmission Menschen zu senden. Können wir sagen, wir können die hier auch gut gebrauchen. Hier gibt's immer noch viel zu tun. Das hat die Gemeinde in Jerusalem auch gesagt. Es gibt hier noch so viel zu tun. Jesus hat zwar gesagt, geht hin, aber wir kommen gar nicht dazu, bis die Verfolgung kam und sie in alle Winde zerstreut wurden. Und dann heißt es, die aber zerstreut wurden, predigten das Wort. Und ich wünsche mir, dass wir vorher gehen. Und ja, wir sind dann, natürlich ist es traurig, wenn tolle Leute auch weggehen, weiterziehen. Aber ich glaube, wir haben hier ein Privileg in Marburg, in dieser Ausbildungsstadt, in der wir leben. Es kommen Leute und die gehen auch wieder. Die Gefahr ist, dass man sagt, naja, lohnt sich gar nicht, den kennenzulernen. Ich sehe das als ein Riesenpotenzial. Dass Menschen hier mitleben, dass sie empfangen können hier bei uns, dass sie auch geben können in der Zeit, wo sie hier sind. Dass wir sie zurüsten, dass wir sie unterstützen können. Und dann auch mitverfolgen, wie sie weiter ihren Weg gehen. Ja, und manchmal denken, okay, jetzt haben sie gerade gelernt, jetzt sind sie richtig fit und jetzt gehen sie. Ja, genau, jetzt können wir sie senden. Jetzt können sie absolvieren. Und ich will das den Studenten hier sagen, den Bipslern, den Auszubildenden. Nutzt diese Zeit, die ihr in Marburg seid, seid ganz präsent. Ja, es ist manchmal auch eine gute Sache, mal ein Wochenende hier zu bleiben. Lernt, empfangt, dient mit anderen. Lasst euch auch dienen. Manchmal hat man diese Haltung im Kopf, ich bin hier nur auf der Durchreise. Ich sprach die Woche mit jemandem, ja, lohnt sich das überhaupt, Mitglied zu werden? Ich bin noch 2 Jahre hier. Ich sagte, ja, man muss einfach mal einen Koffer auspacken. Und sagt, ja, jetzt bin ich, wer weiß, wo ich in 5 Jahren bin, das weiß keiner von uns, wo wir überhaupt noch auf dieser Erde rumlaufen. Aber, ja, pack mal deine Taschen aus und sag, jetzt bin ich aber hier. Und jetzt bringe ich mich hier ein und dann schauen wir, was der Herr noch für mich hat. Und denen, die vermuten, dass sie eher länger hier sind, nicht zur Ausbildung hier sind, sondern hier ihren Lebensmittelpunkt haben auf Dauer, sage ich, lasst euch auch darauf ein. Sagen, okay, hier sind Menschen, denen wir dienen können, die wir segnen können. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, wir brauchen auch Brüder und Schwestern. Wenn du sagst, Mutter, Vater, bin ich noch nicht. Wir brauchen Geschwister, wir brauchen Freunde, dass wir gemeinsam da auch vorangehen. Also, Gemeinde überwindet Grenzen. Das erfordert bewusste Entscheidungen. Ich verlasse meine Comfort Zone, wie man auf Englisch so schön sagt. Ich lasse mich auf andere ein. Und manchmal ist das eine Reise in ein anderes Land, auf die andere Seite der Welt. Und manchmal ist das nur der Gang einmal durch einen Raum, auf die andere Seite vom Büro oder von der Mensa. Ich mich zu einem setze, der da alleine sitzt. Also, Gemeinde überwindet Grenzen, dann Gemeinde ein Ort zum Auftanken. In Vers 14 sagt Jesus, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Das ist eine fantastische Verheißung, die Jesus hier gibt. Wenn du durstig bist, dann ist hier ein Raum, in dem du zu ihm kommen kannst. Er will den Hunger, den Durst deiner Seele stillen. Jetzt merke ich gerade, dass ich einen sehr trockenen Hals habe. Kann mir da mal jemand dienen? Das passt eigentlich gar nicht. Super. Er will den Durst stillen nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sinn. Und er schenkt dir ein Leben. Genau, wenn jemand Durst hat, Dankeschön. Er schenkt dir ein Leben, das über dieses irdische Leben weit hinausreicht, in jeder Hinsicht. Er sagt, komm zu mir. Lass dich von mir beschenken. Was heißt das, komm zu mir? Wie geht das? Das Erste ist, dass ich mich ganz auf ihn einlasse. Ich sage, Jesus, hier bin ich. Er wirft dir nicht einfach im Vorbeigehen ein Almosen zu, sondern er will dein ganzes Leben prägen. Sehen wir auch daran, wie er mit der Frau weiter umgeht. Er spricht in ihr Leben hinein, in die unaufgeräumten Stellen. Sagt nicht, oh ja, das ist ja egal. Sag, lass uns dieses ganze Leben anschauen. Also lade ihn ein, wirklich in dein ganzes Leben zu kommen. Öffne ihm alle Türen. Auch und gerade die Bereiche deines Lebens, die unaufgeräumt sind. Gerade da will er ja auch helfen. Und dann lass dich beschenken. Das fällt uns manchmal sehr schwer. Wir wollen immer noch was dazu tun, uns irgendwas verdienen, irgendwas leisten, und die eine Erkenntnis ist, du musst nichts leisten, um dir das zu verdienen, und die etwas ernüchternde Erkenntnis, die dazugehört, ist auch, du kannst es gar nicht. Ja, das tut unserem Ego weh, und deshalb ist das auch gut so. Wir können nichts bringen, damit wir Gott beeindrucken. Ich sage, oh ja, jetzt schenke ich dir Leben. Nein, er schenkt es dir, weil er dich liebt. Bevor du irgendwas getan hast, Gutes oder Schlechtes, hat er dich geliebt. Und ein drittes, lass falsche Alternativen los. Jesus will dich beschenken, Jesus will deinen Durst stillen. Aber manchmal, ja, überblenden wir das, überlagern wir das. Also stell dir vor, du bist zu einem richtig schicken Abendessen eingeladen und vorher stopfst du dir den Bauch voll mit den kalten Pommes von McDoof, die da noch von vorgestern in der Küche liegen geblieben sind. Ja? Und die Studenten gucken so ertappt. Da wirst du dieses feine Essen nicht wirklich genießen können. Weil du die ganze Zeit denkst, oh, mir ist eigentlich schlecht. Und manchmal sind wir so voll mit anderem Zeug, dass wir das gar nicht aufnehmen können, was Jesus uns schenken will. Es ist nicht, dass er sagt, nee, dir schenke ich jetzt nichts. Du kriegst jetzt nichts von dem Nachtisch, weil du vorhin schon so viel Bonbons gegessen hast. Also, das ist keine pädagogische Maßnahme, sondern wir können es einfach gar nicht wahrnehmen. Wir können es gar nicht aufnehmen. Jeremia, am Anfang vom Jeremia-Buch sagt, Gott, mein Volk tut eine zweifache Sünde gegen mich. Erstens, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und zweitens, sie machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Also du schöpfst irgendwie, du fischst im Trüben, trinkst aus dem Tümpel und verpasst die Quelle des Lebens. Gemeinde ist ein Ort zum Auftanken. Es ist gut, dass du hier bist. Jesus will dich beschenken. Dazu gehört dann auch, ja, wieder, er stellt uns in Gemeinschaft. Dazu gehört auch, dass auch dein Nachbar kommen kann, um zu trinken. Vielleicht wünschst du dir gerade von dem irgendwas. Du sagst, Mensch, wir haben doch Bistrodienst, der muss jetzt mit anpacken. Und er sagt, du, ich muss jetzt erstmal zum Gebetsdienst gehen. Ich muss erstmal was mit Gott klar machen gerade. Ich kann jetzt gerade nicht. Dann lass uns da auch gnädig sein miteinander. Wir sagen, ich komme hier, um aufzutanken und die anderen sind, haben mir zu Diensten zu sein. Das funktioniert ja auch nicht. Und übrigens, wenn wir sagen, Gemeinde ist ein Ort für lebendiges Wasser und ein Ort für Heilung, dann werden da Durstige und auch Heilungsbedürftige, um nicht zu sagen kaputte Menschen sein. Sollten wir uns nicht wundern, das muss auch nicht peinlich sein, sondern das ist das, was Jesus tun will. Menschen ziehen und sie satt machen und sie heil machen. So, was heißt jetzt hier, was heißt hier auftanken? Es geht hier nicht um, ja, einfach ein bisschen Füße hoch und ein bisschen Wellness. Die Frau sagt sehr pragmatisch, die Frau denkt sehr pragmatisch in dieser ganzen Geschichte, ne? Habt ihr gemerkt? So, oh, das ist ja praktisch, da muss ich nicht mehr irgendwie Eimer tragen. Gib mir von diesem Wasser. Und sie bekommt, ja, vielleicht um mit dem Bild vom Wasser zu bleiben, eine kalte Dusche. Geh und rufe deinen Mann. Wäre kulturell wahrscheinlich sehr angemessen, weil eigentlich sollte er sowieso nicht mit ihr reden. Aber Jesus weiß ja, was los ist, weil er in die Herzen schaut. Und er legt den Finger genau in die Wunde. Und sagt, du lebst nicht in Gottes Ordnung. Und sie weiß, dass sie sagt hinterher, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also sie weiß das sehr wohl. Du lebst nicht in Gottes Ordnung, dieser Ehe, die Gott gestiftet hat zwischen einem Mann und einer Frau, als dem Schutzraum, wo auch sexuelle Gemeinschaft gedeihen kann. Sie hat, was auch immer, ob die Männer, ob sie mehr Opfer war oder mehr Täter, in Anführungszeichen, in dieser Geschichte, wissen wir nicht. Aber er ruft da hinein, in diese Unordnung in ihrem Leben. Er konfrontiert sie. Und er tut das nicht, um sie fertig zu machen, um sich jetzt doch abzugrenzen. Das wird oft verwechselt. Christen, wenn Christen Sünde, Sünde nennen, sagt, ihr grenzt ja aus und ihr seid phob irgendwas oder ihr seid lieblos oder richtend und so weiter. Nein. Wir sprechen Gottes Wahrheit hinein in die Situation, damit seine Heilung auch zum Zug kommen kann. Jesus tut das hier, um Umkehr, Heilung, Wiederherstellung zu bewirken und das Endergebnis ist großartig. Aber der Weg dahin tut erstmal weh. Das heißt, wenn wir sagen, Gemeinde ist ein Ort zum Auftanken, ist nicht nur gedimmtes Licht und leise plätschernde Musik, sondern auch ein Ort, wo falsche Quellen entlarvt werden, wo Sünde nicht verniedlicht wird, wo Menschen auch mit der Wahrheit konfrontiert werden. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Dann sehen wir Gemeinde, ein Ort der Anbetung. Bei Luther heißt es, der Vater sucht solche Anbeter. Jesus kündigt hier das Ende des Zentralheiligtums ein, wo das also genau organisiert war, wo man wie Gott anbetet, sondern die neuen Anbeter beten im Geist und in der Wahrheit an, nicht in Trägheit und in Routine. Im Geist und in der Wahrheit. Sie sind geleitet und sie sind begabt durch den Heiligen Geist. Sie lassen sich immer wieder neu auf Gottes Wahrheit ein. Das gehört auch zu dem Punkt, den wir eben hatten. Ich kann nicht übertünchen, was alles schief ist in meinem Leben und sagen, jetzt singen wir fröhliche Lieder. Ich soll in der Wahrheit anbeten. Ja, diese Anbeter pilgern nicht dreimal im Jahr nach Jerusalem oder einmal in der Woche hinter die Jet-Tankstelle. Ihr Alltag ist davon geprägt, dass sie nach den Spuren Gottes suchen, ihm danken, ihn anbeten. Dann ist Anbetung nicht eine Veranstaltung, sondern ein Lebensstil. Und da, wo wir leben, in den Familien, in den Wohnheimen, in den Dörfern, sind unsere Altäre. Wo wir allein oder auch gemeinsam mit anderen, vielleicht mit Kollegen, vielleicht in der Familienandacht, kommen können und anbeten können. Natürlich auch, wenn wir hier zusammenkommen. Zu seiner Ehre. Deshalb das Erste in diesem Gottesdienst ist, wir freuen uns, wenn Menschen sich wohlfühlen, wir freuen sich, wenn viele gute Dinge passieren, aber wir wollen Gott verherrlichen, ihm die Ehre geben. Das steht im Zentrum. Und dabei geht es letztlich um die Frage, mit wem haben wir es zu tun? Es ist interessant, wie die Frau immer wieder so Haken schlägt in dem Gespräch, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jesus kommt ihr ein bisschen zu nah für ihr Feeling und dann weicht sie aus auf eine theologische Debatte. Wie ist das jetzt eigentlich nochmal mit dem Tempel und Gerizim und Jerusalem und so weiter? Und ja, der Messias kommt ja irgendwann, wann kommt er eigentlich? Und Jesus sagt, ich rede mit dir. Und ich rede mit dir. Das ist der zentrale Punkt. Wer ist denn das? Der Messias, der steht vor dir. Ich bin es. Ist das nicht faszinierend, wie oft Jesus so im Verborgenen bleibt, was seine Identität angeht? Bei den großen, frommen Männern seines Volkes sagt er, okay, wenn ihr selber nicht kapiert, wer ich bin, dann habt ihr Pech gehabt. Und zu dieser Frau sagt er so offen wie fast sonst nirgends, ich bin es. Es geht um ihn. Und wenn wir ihn erkennen, ist meine Überzeugung, können wir gar nicht anders als anzubeten. Gemeinde, ein Ort der Anbetung und kurz zum Schluss, Gemeinde, ein Ort des Dienens. Es bleibt hier nicht beim Auftanken. Manchmal reden wir von Auftanken und haben eigentlich so eine Dauerleitung und bewegen uns nicht mehr von der Stelle. Die Frau bleibt nicht nur Empfangende, sondern sie gibt weiter von dem, was sie empfangen hat, von dem, was sie erkannt hat. Ja, sie berichtet von dem wenigen, was sie von Jesus erkannt hat. Sie hätte ja auch sagen können, ich muss das erstmal alles noch besser verstehen. Denn sie läuft sofort los. Vielleicht ist sie auch peinlich, als dann die Jünger auftauchen. So, ich gehe jetzt mal. Aber sie verkriecht sich eben nicht. Und vielleicht, einige sind da sehr forsch. Aber ich glaube, viele mich eingeschlossen. Wir müssen vielleicht da mehr Freimut in diesem alten Wort lernen. Einfach ganz natürlich von dem zu reden, was Jesus uns Gutes getan hat. Ich staune manchmal, wie offen manche Leute sind, von dem größten Blödsinn zu erzählen. Wir saßen mal bei so einem Spieleabend, dann fingen die Leute an, über Feng Shui zu erzählen und wie, auf welcher Seite vom Tisch sie jetzt sitzen beim Siedlerspielen und ob man den Klodeckel auflässt oder nicht wegen der Energie und so. Und ich dachte, und wir haben die Botschaft des Jahrtausends, des Jahrmillions und sagen, ach ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt passt. Ich wünsche mir da mehr Selbstverständlichkeit. Und die Zeugin übrigens, die tritt dabei immer mehr in den Hintergrund. Das sehen wir auch in dieser Geschichte. Es geht nicht darum, dass sie jetzt hier diejenige welche ist. Irgendwann sagen sie zu ihr, das ist ja vielleicht nicht so charmant, weiß ich nicht. Wir glauben übrigens nicht mehr wegen dem, was du uns erzählt hast. Nur, dass du es weißt. Aber wir haben es jetzt selber verstanden. Und das ist ja gut. Wenn sie nicht nur von der Botin abhängig sind, sondern selber Jesus finden. Und das ist genau das, was Jesus versprochen hatte. Und jetzt muss ich nochmal sagen, dass das mit der Tankstelle eigentlich hinkt, das Bild. Was hatte er denn verheißen? Wer von diesem Wasser trinkt? Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Also eigentlich ist unsere Situation nicht, wir kommen immer mal wieder und tanken und dann gehen wir wieder und werden trocken, sondern Jesus lebt in uns, der Heilige Geist lebt in uns, wenn wir zu ihm gehören, und diese Quelle sprudelt in uns. Und daraus können wir weitergeben. Jesus stillt nicht nur unseren Durst, er lässt diese Quelle sprudeln. Ja, er sagt später im Johannesevangelium, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Er spricht vom Heiligen Geist. Und wenn wir diese Liebe weitergeben, wenn wir anderen dienen, dann ist das Gottes Gabe in uns, die weiterfließt. Dann müssen wir nicht gucken, okay, wie viel habe ich denn jetzt empfangen, wie viel kann ich jetzt weitergeben, bevor es alle ist. Und so, diese Rechnerei geht nicht mehr. Sondern wir empfangen und wir geben, wie ein römischer Brunnen. Kennt ihr das? Diese römischen Brunnen, die so mehrere Schalen haben. Oben kommt das Wasser raus und dann gibt es so Schalen, die nach unten immer breiter werden. Und das Wasser fließt in die erste Schale und in die zweite Schale und in die dritte Schale. Und so empfangen wir und geben in der gleichen Bewegung eigentlich. Deshalb gibt es dann keine Konkurrenz zwischen dem Dienen und dem Auftanken. Also ich muss jetzt erstmal das und dann kann ich das. Was sagte Jesus, als es dann ums Essen geht und nicht mal ums Trinken? Die Jünger verstehen es nicht ganz. Gott hat mich gesandt, ich erfülle seinen Willen, vollende sein Werk. Das ist meine Nahrung. Luther, das ist meine Speise, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat. Also wie werde ich satt, indem ich den Willen tue, dessen, der mich gesandt hat? Wir werden gesättigt durch Gehorsam. Wir müssen erstmal gesättigt werden, dann können wir über Gehorsam nachdenken. Dann kommen wir nicht weiter. Und wenn du seinen Willen suchst und tust, wenn wir als Gemeinde nach Gottes Reich trachten, nicht nach religiösem Aktionismus, dann werden wir dadurch nicht leer und ausgebrannt, sondern erfüllt mit Freude, erfüllt mit Leben. Wenn du leer und ausgebrannt wirst, dann wahrscheinlich, weil da Haltungen oder Motive sind oder Dinge, die nicht wirklich in Gottes Spur sind. Es gibt Durststrecken, es gibt Hungerzeiten, aber er wird immer wieder diese Quelle sprudeln lassen in dir. Jesus zeigt uns die Felder, sie sind reif zur Ernte. Und das galt nicht nur in Samarien irgendwie vor knapp 2000 Jahren, sondern es ist auch in Marburg so. Und ich bin sehr gespannt, was er tut. Ich freue mich, hier mittendrin zu sein. Und wir werden voller Freude sein. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du zu uns kommst, über alle Grenzen hinweg, dass du mit deiner Klarheit hineinsprichst in unser Leben. Ja, und dass du unseren Hunger, unseren Durst stillst in der Begegnung mit dir. Herr, du sendest uns, um deine Boten zu sein, um deine Liebe weiterzutragen. Danke, Herr, dass du uns ausrüstest. Danke, Heiliger Geist, dass du uns leitest. Danke, Herr, dass du ein großes Werk tun willst durch einfache Menschen. Halleluja. Amen.